bag huge savings on your painting projects at Menards. From your kitchen and bath to doors and trim, and even your ceilings, Dutch Boy has the perfect choice for your painting projects. Dutch Boy's DuraFighter is a tough paint and primer that provides great scrub resistance and durability. DuraFighter interior paint starts at $27.75 a gallon. Get an additional 15% savings on all Dutch Boy paints when you put it in the bag. See store for complete details.
Du stehst morgens früh auf, fährst auf Baustelle, arbeitest hart, rettest Anlagen, rettest Häuser, rettest Kunden, rettest Leben und am Monatsende fragst du dich, wofür mache ich das eigentlich? Wenn Staat, Steuern und der Rundfunkbeitrag sich dicker bei dir am Geldbeutel bedienen als eine Vollschlanke am Mittagsbuffet. Du fühlst dich nicht nur als kleines Licht in der Gesellschaft, sondern du denkst dir, ich bin doch eigentlich zu Größerem bestimmt. Aber ohne dich bleibt auch irgendwie alles dunkel. In der Bundeswehr, Thema aktuell wie nie, hey, willkommen im neuen Jahr, frohes Neues auch von mir, sagte mal der Feldwebel zum Kadett, ohne Spaß, ich habe da so ein paar Arbeitskollegen, die haben so mit diesen alten Sprüchen, haben so ausgepackt, in der Kompanie bin ich ein kleines Licht, aber für sie bin ich die Sonne. Und da dachte ich mir den Spruch, ich würde ihn so gerne im Unterricht bringen, wenn ich da irgendwelche Schüler habe, die ja absolut nichts leisten und denken, sie wären was. Aber ja, Mama und Papa bezahlen Taschengeld und die wissen gar nicht, was ist denn überhaupt Taschengeld? Also die haben keinen Bezug zum Geld. Ein anderes Thema, denn in dieser Folge reden wir genau darüber, wie du vom ausgepressten Gesellen, also von der Zitrone, du sollst also aus der Zitrone, du sollst nicht reinbeißen in die Zitrone, sondern du sollst Limonade draus machen, ja? Und zwar, wie du vom Gesellen zum Meister wirst, der mitbestimmt, was auf der Rechnung steht, weil er sie selbst eben auch ausstellt. Und wir schauen, was der Meister wirklich kostet, ja, welche Förderung du dir zurückholen kannst und warum sich das Ganze trotz Bürokratie meiner Meinung nach richtig lohnen kann. Denn es ist wie im Prinzip bei den ganzen Anträgen für Kindergeld oder aber auch beim Sozialamt oder wenn du Steuern einreichst. Ja? Vater Staat möchte beschissen werden. Das höre ich sau oft. Das habt ihr jetzt nicht von mir, sondern ich habe das sau oft gehört so. Und es gibt für alles gibt's irgendein Dokument, es gibt irgendwo ein Schlupfloch, man muss es nur anders ausdrücken und dann bekommt ihr das Recht. Ihr dürft euch nur nicht dumm stellen und ihr dürft nicht beim ersten Nein auch nicht sofort einknicken, sondern sagen, weißt du was, jetzt erst recht. Und am Ende von dieser Folge wirst du nicht nur wissen, wie du saugut finanziell durch den Meister kommst, was dich da sowieso erwartet, was es für Voraussetzungen braucht, sondern ich habe für dich auch noch ein Zitat mitgebracht aus der Bibel, ja, denn Giancarlo the Teacher ist römisch-katholisch gläubig und das Zitat passt wirklich perfekt. Mit einem Satz erklärt, warum es sich lohnt, Verantwortung zu übernehmen, beziehungsweise was es über dich schon aussagt, Verantwortung auch im Kleinen zu übernehmen. Andiamo! Der Elektrotechnik-Podcast, vorne mit mir, Giancarlo, the Teacher, der Fachpraxislehrer für euch alle da draußen, präsentiert euch mal wieder das Audio- und Videoformat, um euch die Welt der Elektrotechnik näher zu bringen. Angefangen von der Definition von Strom, Spannung, Widerstand, elektrischer Leistung, elektrischer Arbeit, aber auch elektronischen Betriebsmitteln in der Industrie, im Handwerk, aber auch bei euch zu Hause im Haushalt. Und die heutige Folge widme ich den lieben Julian, denn der liebe Julian hat mir über das Kontaktformular meiner Website eine freundliche Nachricht dargelassen und er schrieb nämlich, hätte gern einen Podcast, wie man sich nach dem Gesellenbrief und ein paar Jahren Berufserfahrung einen Meister machen kann und vor allem, welche Förderungen es hierfür gibt und welche Kosten auf einen zukommen. In Klammern nicht für Umschulung wie im neuen Podcast. Also er hat auch mein Newsletter abonniert und das habe ich nämlich gesehen bei den E-Mails und da kann ich dir auch nur empfehlen, dass du dich da einträgst, denn wenn du mir eine Kontaktformularfrage stellst, dann siehst du, hey, wann kommt denn mein Zeug? Zeug, beziehungsweise du siehst auch, was kam im vergangenen Monat dran, was kommt im Folgemonat. Ich bringe aber auch immer wieder mal richtig gute Tipps da drin, denn zum Beispiel war es in der Dezemberausgabe oder in der Novemberausgabe war es so, dass ich über meinen Marathon ein bisschen was berichtet hatte, hatte da ein paar Fotos von mir angehängt. Klar, ich muss auch ein bisschen auf die Kacke hauen, so man muss sich selber am meisten feiern, ja, bevor es die anderen nicht machen, denn ihr wisst ja, wie es in Deutschland eigentlich so abläuft, ja, wenn ein Michael Jordan noch mehr verdient, dann applaudiert der Nachbar, der Amerikaner, der Deutsche ist so neidisch, ja, und deswegen, hier müsst ihr euch mehr feiern, mehr selber feiern und auch mal das, was andere machen, auch mal appreciaten, ja, also wirklich mal wertschätzen und sagen, ey Leute, das ist richtig cool, was du da machst, ich meine, es ist hier mein Hobby, meine Freizeit und bevor ich euch hier jetzt mal sage, wie es gleich weitergeht in diesem Podcast, muss ich sagen, also ich hatte heute die Wahl zwischen, mache ich ein YouTube-Video oder mache ich eine Podcast-Folge. Mein Zeitplan ist hin und wieder sehr, sehr eng gestrickt, dass ich mal die Wochenenden komplett verplant bin, aber auch unter der Woche, wenn ich abends an der Handwerkskammer und so weiter hier und da mal doziere, dann ist es mal so, dass ich dann wirklich auch mal, ja, ein bisschen runterfahren muss. Und dann überlege ich mir, mache ich jetzt ein YouTube-Video für Mittwochs, mache ich eine Podcast-Folge und ich hatte einfach Bock auf eine Podcast-Folge heute, weil ich mir dachte, hey, da auf Spotify, da ist gerade so ein bisschen auch mit den Abonnenten am Steigen, man hat so eine Motivation dahinter und wie gesagt, es ist immer noch mein Hobby, ich muss auch Spaß dran haben und das ist auch mit Konsens der heutigen Folge, denn jetzt lass uns nämlich mal einsteigen in das, was ich für dich heute mitgebracht habe, ja, also sauber mal durchgehen, was du dafür brauchst und für den Meister, was es kostet und wie du es schaffst, dass am Ende eben nicht dein Konto verreckt, sondern deine Ausreden Feierabend sind. Denn ihr wisst ja, warum die Mama vom Teufel gestorben ist, weil sie keine Ausreden mehr hatte. Also, für wen ist der Meister überhaupt sinnvoll? Fangen wir da erstmal an, ja? Und das ist so eine Frage, die sich der ein oder andere entweder schon zum Ausbildungsende stellt oder aber schon oder auch während der Gesellenzeit, ja, weil er sagt, okay, ich bin jetzt kurz vor der Ausbildung, bin ich fertig und die sagen mir schon in der Gesellenprüfung, ich mache einen Meister direkt danach. Der andere sagt, ey, ich lasse mir vom Betrieb finanzieren, ist eine Möglichkeit, die ich jetzt hier nicht näher behandeln werde, deswegen erwähne ich sie jetzt am Anfang der Podcast-Folge. Das heißt, wenn du dir das Ganze von einem Betrieb finanzieren lässt, verpflichtest du dich natürlich auch auf 3, 4, 5, 6 Jahre dann bei diesem Betrieb, dass du da bleiben musst. Und da musst du auch wieder entscheiden, willst du das da auch machen? Es hört sich erstmal sehr verlockend an, 10.000 Euro plus gestellt zu bekommen und dann noch den Arbeitsplatz sicher zu haben. Hört sich prima an. Ich sage dir jetzt meine ganz ehrliche Meinung, das hast du da absolut nicht nötig. Erstens, das Finanzielle, wenn du ein bisschen schlau mit dem Geld umgehst, brauchst du das nicht. Das Zweite ist, wenn du nicht zufrieden in dem Betrieb bist, hey Leute, dann kann euch Geld sowas von egal sein. Wenn ihr mit Bauchschmerzen aufsteht oder ihr euch schon überlegt, wo ihr euch schon wieder einen gelben holt, dann macht es keinen Sinn. Da müsst ihr wirklich ehrlich zu euch sein. Schaut auch, wie sind die Arbeitskollegen, wie sind die Arbeitsbedingungen, wie ist der Arbeitsweg, vielleicht noch irgendwelche Annehmlichkeiten von der Firma, ja, fängt bei einem Obstkorb an, hört bei einem Tankgutschein auf oder bei einem Mittagessen oder sonst irgendwas, was der Arbeitgeber euch eigentlich steuerfrei eigentlich alles geben kann. Müsst ihr mal schauen, wie ihr da gut klarkommt, weil dann seid ihr Meister, seid aber 3, 4, 5 Jahre in irgendeinem Betrieb und denkt euch, boah, ja, ich könnte woanders jetzt besser verdienen oder eine coolere Arbeit machen. Kommen wir aber gleich zu. Ne, wie gesagt, das mit dem Betrieb, das könnt ihr euch finanzieren lassen, dann habt ihr aber die Verpflichtung dabei, dann habt ihr keinen Papierkram, gar nichts. Darum soll es heute nicht gehen, sondern ich möchte auf das eingehen, was der Julian mich ja gefragt hat, nämlich selber finanzieren, beziehungsweise was gibt es für Fördermöglichkeiten. Also, solltest du als Elektroniker überhaupt den Meister machen? Und meine ganz ehrliche Meinung dazu ist völlig okay, wenn du bewusst Geselle bleibst. Damals in der Ausbildung hieß es noch, wir brauchen nicht nur Meister, wir brauchen nicht nur Häuptlinge, wir brauchen auch Indianer. Ja, ich weiß, politisch komplett neben der Spur, ja, weil darf man ja absolut nicht sagen, dann kommt so eine Blauhaarige mit so einem Ponyhaarschnitt mit einer Bastelschere geschnitten und will mir was erzählen, wie die Welt funktioniert. Ja. Aber nein, nochmal, es ist schön, wenn du Geselle bleibst. Als Geselle bist du der Spezialist an der Front, ja, also nah an der Technik dran, nah am Kunden und in der Praxis, was ja für viele sehr, sehr reizvoll ist, dass du wirklich auch was tust. Und definitiv, ja, das ist auch der Punkt, mit weniger Papierkram, ich meine, privat hast du sowieso mit Papierkram zu tun, sei es bei der Steuererklärung, sei es aber auch bei Kindergeldanträgen oder sonst irgendeinem Mist. Du hast immer irgendwo Papierkram, ja, und dann musst du das beim Meister noch mal 10 rechnen, ja. Und du hast auch als Geselle weniger rechtliche Gesamtverantwortung. Viele Gesellen verdienen ja auch mit Erfahrung ordentlich Geld. Das darf man auch nicht außer Acht lassen, ja. Und die sind auch zufrieden damit. Ich meine, mehr Geld bedeutet auch, du musst wissen, wohin mit dem Geld. Ich bin immer derjenige, der Respekt hat vor der Lifestyle-Inflation. Heißt, du verdienst morgen einen Tausender mehr, du lebst auch für einen Tausender automatisch mehr. Da kann man oft gar nichts für. Nehme das Beispiel, du hörst mit dem Rauchen auf und boah, vor ein paar Jahren hat die Schachtel Kippen noch 5 Euro gekostet. Wenn du jetzt die 5 Euro nimmst und jeden Tag in so ein Glas steckst, dann siehst du Ende des Jahres diese 5 Euro, die du gespart hast. Oder du hast einen Sparplan gemacht, sei es ETF, sei es Krypto, sei es in irgendwelche Aktien. Geile Sache, dann siehst du, okay, bei der Aktie in einem dummen Moment vielleicht gecrashed oder sonst irgendwas, ist schon blöd, dann hast du Minus gemacht, aber das Geld war ja sowieso weg vorher, du hast es vorher verraucht, dann ist es cool, aber wenn du diese 5 Euro einfach nur, weil du es rauchen lässt, dann siehst du diese 5 Euro ja gar nicht. So, du denkst am Ende des Jahres, ey, ich habe immer noch wenig Kohle, ich habe doch beim Rauchen aufgehört, mit was soll ich denn jetzt noch aufhören? Ja? Hat man nicht drüber nachgedacht. Und so ist es dann da genauso. Deswegen, umso mehr Geld du verdienst, umso mehr musst du auch zusehen, wohin damit, es sinnvoll anlegen. Musst du eine Riesenwohnung haben? Anderes Thema, aber mal, dass man drüber nachdenkt. So. Aber ich habe für dich Quelle 1 mitgebracht, auf YouTube habe ich für dich das offen, und zwar Quelle 1 kannst du gerne mal nachlesen, Grundgehalt oder Gehalt Elektroniker, und da bist du so im Schnitt, ja, du verdienst du voraussichtlich mindestens 33.000 Euro im Jahr, also circa 2.750 Euro im Monat und im besten Fall 47.700 Euro pro Jahr, monatlich 3.975 Euro. Also das ist schon ordentlich. Klar hast du das brutto, das ist jetzt nicht netto, ne? Das ist brutto im Jahr, aber das ist schon mal ein ganz gutes Gehalt und wie gesagt, davon kann man gut leben, je nachdem, klar, wenn du 9 to 5 arbeitest und überlegst, okay, das hast du jetzt, das Geld, aber was hast du mit der Zeit? Als Meister hast du nicht mehr Zeit, glaub es mir. Okay, dann habe ich aber auch für dich noch die Quelle Nummer 2. Und zwar ist die von lohnspiegel.de, da ist nochmal ähnlich, also dass du siehst, ich habe mehrere Quellen miteinander verglichen, was ich dir gerade so gesagt habe, ja, bei lohnspiegel.de, so sagen sie jetzt, okay, Ostdeutschland ist so mit, was haben wir da, 3.060 Euro brutto, in Westdeutschland 3.440 Euro brutto im Monat. Frauen verdienen nach Daten durchschnittlich 3.110 Euro pro Monat, verglichen mit einem Bruttolohn von 3.400 für Männer. Jetzt kann man wieder über den Gender Pay Gap reden. Okay, ja, ich würde aber nicht unbedingt direkt behaupten, dass wenn einer einen Betrieb hat, eine Azubine hat und die dann ausgelernt hat, zusammen mit einem Jungen, dass die dann unterschiedlich bezahlt werden. Also das würde ich, also der Betrieb, der, da musst du schon Eier haben, ja, dass die beiden sich nicht unterhalten. Ihr solltet schon über Gehalt reden. In Deutschland redet man nicht über das Gehalt. Ich finde, man sollte es schon tun. Aber wie gesagt, da habt ihr so diese Range, ja, diese 3.000 Eppes Euro an Monatsgehalt. So, dann hast du in der Regel aber auch, und das muss man auch mit beirechnen, für dieses Gehalt Feierabend, wenn es die Uhr sagt. So, der Meister ist also kein Pflichtprogramm, sondern mehr ein Werkzeug für die, die eben mehr wollen. Heißt, mehr entscheiden, mehr organisieren, mehr unterschreiben, ja, mehr verdienen. Ja, da ist dann im Prinzip schon mal, boah, kannst du locker mal 2.000 Euro kannst du schon mal locker oben drauf rechnen an brutto. Aber auch, du musst die Arbeit mit beirechnen, Kopfverantwortung. Ja, also man sollte es sich natürlich auch fürstlicher entlohnen lassen, wenn man mehr Verantwortung zu tragen hat. Ja, und natürlich den Stress, denn beides sowohl Meister als auch Geselle, ist ehrliche Arbeit. Die Frage ist jetzt nur, ob du glücklicher bist als ein starker Geselle im Einsatz oder eher als Meister, der den Laden führt. Ich möchte ja in dieser Folge nicht den Vergleich Geselle-Meister anstellen. Ich wollte dir nur mal sagen, okay, als Geselle ist vollkommen okay. Ich kenne viele, die sagen, ich bin vollkommen zufrieden als Geselle. Ich will gar nicht den Meister machen. Wenn ich sehe, was mein Meister alles machen muss, was für Verantwortung und so, musst du Bock haben, ja? Und was die auch vorher gemacht haben. Also ich kenne sowohl viele Gesellen, ich kenne viele Techniker, ich kenne viele Meister. Ich wurde auch gefragt, ob ich eine Folge nochmal mache. Techniker, Meister, was du als Techniker so machst. Wenn ihr dazu gerne mehr haben wollt, gerne in die Kommentare. Dann weiß ich, dass da mehr Leute Bock drauf haben, weil ohne, ja, für nichts mache ich es jetzt nicht. Also es muss schon das Interesse da sein. Ja. Dann gerne über das Kontaktformular meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de findest du unten in den Shownotes in meinem Linktree. Findest du auch noch meinen Downloadbereich und so weiter. Und auf meiner Website, da kannst du dich auch gerne für meinen Newsletter eintragen. Heißt, was im letzten Monat so kam, was im Folgemonat noch so kommt. Da schicke ich einmal im Monat was raus. Also du wirst nicht zugespammt, sondern wirklich nur eine Nachricht am Ende des Monats. Okay, also Julians Frage war ja, wie man jetzt den Meister machen kann und was so dazugehört, Fördermöglichkeiten. So, jetzt habe ich erstmal den Geselle Meister. Okay, so, du solltest auf jeden Fall für den Meister zwei Sachen mitbringen. Und zwar habe ich für dich da mal eine PDF, habe ich für dich mitgebracht, den Link habe ich dir in Quelle 3, Wissenswertes zur Meisterprüfung im Elektrotechniker Handwerk. Schwerpunkt Energiegebäudetechnik ist es hier, also im Handwerk. Was du als allererstes brauchst, steht da, es stehen einmal die vier Teile drinne. Da gehen wir gleich noch drauf ein, die Inhalte. Aber als allererstes brauchst du mal den Gesellenbrief, ja, oder einen vergleichbaren Abschluss im Elektrotechnikbereich. Heißt, wenn du ein Ungelernte bist, ein Elektroleihe, eine Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten, eine Elektrohilfskraft, dann brauchst du nicht über den Meister nachdenken, weil dann hast du weder das Know-how von der Ausbildung, DIN-Norm, EN-Norm, VDE-Norm, du hast nicht als Elektroniker wirklich auch gearbeitet in diesen 3,5 Jahren Ausbildung, du hast nicht das theoretische, aber auch das fachpraktische Wissen, dann brauchst du nicht über den Meister nachdenken. Das sollte eigentlich klar sein. Aber was ich mit meine, mit vergleichbarer Ausbildung, weil ich ja jetzt hier gerade den Energiegebäudetechniker habe, damit meine ich ganz schlicht, entweder hast du einen normalen Gesellenbrief im Elektrotechniker-Handwerk oder du bist oder hast eine Abschlussprüfung in einem anerkannten Elektroausbildungsberuf. Heißt also Elektroniker, Betriebstechnik, Gerätesysteme, die IHK-Berufe, also Industrie- und Handelskammer. Da kriegst du ja nicht den klassischen Gesellenbrief, sondern du hast dann den Abschluss, bist dann auch Elektrofachkraft, hast auch deine 3,5 Jahre, hast halt nur deinen anderen Schwerpunkt gehabt. Das muss auch gar kein Nachteil sein, wenn du den Meister machst im Elektrotechnik-Handwerk, weil auch sowas wie Logo programmieren, easy, Step 7, so Sachen kommen unter anderem, je nachdem in welchem Schwerpunkt, kommen die auch in der Meisterprüfung KNX, kommt da auch dran in diesen Teil 1, Teil 2 und der betriebswirtschaftliche Teil oder auch der Ausbilderschein. Diese Teile, komme ich gleich noch zu, was da im Detail so drin ist, die müssen dir nicht schwerer fallen, nur weil du dann Elektroniker Betriebstechnik gelernt hast, sondern da kannst du durch deinen Schwerpunkt auch Vorteile haben in der Meisterschule. Werde auch ganz oft gefragt, hey Giancarlo, wie sieht's eigentlich aus? Ich habe das Gefühl, ich bin nicht gut genug für die Meisterschule. Man denkt ja immer, wenn man irgendwo hinkommt, da sitzen nur die Geeks, die Pros, ja, irgendwelche Brains mit Brille und haben schon 3 Bücher vorab durchgearbeitet und der Lehrer, der Dozent an der Handwerkskammer, der stellt die erste Frage und direkt gehen 10 Hände hoch und eine nicht und die eine gehört dir. Nein, so ist es nicht. Alle haben diese Angst, nicht gut genug zu sein. Ich rede von mir, wenn ich sage, damals, wo ich den Techniker gemacht habe und auf die Technikerschule gekommen bin, man war erstmal reserviert, man wollte sich nicht die Blöße geben vor den anderen, dass man nichts weiß und man hat sich nur bei den Fragen gemeldet, wo man 100% die Ahnung hatte. Und aber alle hatten wenig Ahnung. Jeder hat dieses Gefühl und deswegen, das darf dich auf jeden Fall nicht lähmen, die Meisterprüfung oder die Meisterschule anzutreten, dass du sagst, du bist nicht gut genug. Wenn du meinst, du bist nicht gut genug, schau auf meinem YouTube-Kanal. Da habe ich ganz, ganz viele Prüfungsvideo bzw. Meisterinhalte schon geleakt, wenn man so möchte, wo ich euch erkläre, ey, das wird da erwartet, das wird gefragt, diese Norm, VDE und so weiter. Kannst du dich mal reinlesen? Und ich kriege auch immer wieder ganz tolle Fragen gestellt, sodass das, der Fundus immer erweitert wird. Das heißt also, abonnieren lohnt sich. Genauso sowas wird auch im Newsletter erwähnt. Okay, also entweder du musst einmal den Gesellenbrief haben oder einen vergleichbaren Abschluss. Plus natürlich auch die passende Berufspraxis im Elektrotechnik-Handwerk. Es bringt dir nichts, wenn du direkt nach der Ausbildung, weil die meisten denken, ah ja, jetzt bin ich ja im Lernen drin. Ja, warst du schon mal auch alleine auf Baustelle während der Ausbildung? Hast du auch schon mal wirklich, ging dir mal der Arsch auf Grundeis, du sagtest, puh, also da hätte ich mich eher hinsetzen müssen, das muss ich mir nochmal angucken, das hätte ich besser lernen müssen, weil wenn du nur im Prinzip von der Schulbank kommst, dann bist du wie die klassischen Lehrer, die meinen, sie wären die Oberpädagogen, die von der Schule ins Studium wieder in die Schule, die haben vielleicht mal in 2 Wochen Praktikum irgendwo gemacht, wie Annalena Baerbock oder unser Märchenwirtschaftsminister von damals, ja, der Robert, die haben nie in ihrem Leben gearbeitet, aber sollen über das Land entscheiden. So müsst ihr euch das vorstellen mit manchen Lehrern oder auch mit richtig schlechten Meistern, ja, die dann, deswegen lassen die euch eigentlich beim Meister nicht so, also die checken das schon bei der Handwerkskammer, die Dozenten, ja, okay, der kann was oder Kollege, ob du hier richtig bist und dann musst du überlegen, bei dem Preis auch, ob du das dann wirklich riskieren möchtest oder ob du lieber sagst, weißt du was, ich arbeite lieber noch ein Jahr, zwei und dann starte ich da richtig durch. Das ist nämlich die zweite Voraussetzung nach dem Berufsabschluss, nämlich mindestens ein paar Jahre Berufspraxis. Die paar Jahre sind auch ein paar, mal mindestens 2. Ich würde jetzt nicht auf irgendwie mal mindestens 3 oder sowas oder 4, 5 würde ich jetzt nicht sagen, weil das ist eine Gefühlssache. Der eine ist schneller mit Sachen fertig oder checkt die einfach schneller und der nächste sagt sich, nee, also ich bin mir voll unsicher oder sagt sich dann am Ende sowieso, oh, okay, nach 5 Jahren als Geselle, nee, lass ich dann doch ganz sein, ich mach dann doch nochmal ganz was anderes. Kann ja auch sein. Ja, denn nicht alles, was formal erlaubt ist, ist auch schlau. Und direkt nach der Prüfung in die Meisterschule kannst du dir, also wirklich nochmal der Vergleich, wenn du als Geselle direkt danach in die Meisterschule gehst. Vergleichbar mit Trainingstag Nummer 1, nachdem du eine Übung gecheckt hast, du machst Bankdrücken Tag 1, Tag 2, du hast die Technik jetzt drauf und du denkst dir, jetzt habe ich es drauf, alles klar, jetzt gehe ich mal gleich an die großen Gewichte, 200 Kilo Kreuzheben. So, kannst du machen, ist aber kacke. Wenn du schon ein paar Jahre Baustelle auf dem Buckel hast, Angebote gesehen hast, Fehler erlebt hast, dann bist du einfach reifer für das Ganze. Dann kannst du das, was in der Meisterschule kommt, auch besser nicht nur wissen, sondern auch einordnen. In meiner Podcast-Folge Nummer 151, da habe ich nämlich genau das für dich, die habe ich für dich in Quelle 4 mal mit verlinkt, ja, was dich in der Prüfung zum Elektromeister so erwartet. Also Quelle 4, da Podcast-Folge Nummer 151 von mir vom Elektrotechnik-Podcast. Da spreche ich unter anderem genauer darüber. Und in Folge 159 zum Beispiel, da habe ich für dich ja Meisterbetrieb, Voraussetzungen und Verpflichtungen. Also was es da so braucht, einfach mal im Meisterbetrieb überhaupt aufzumachen, ja, was dazugehört, Papierkram, Verpflichtungen und so weiter, gerne auch da mal in die 159 reinhören. Und ich habe auch noch ganz viele andere Folgen zum Meister, deswegen gerne mal bei mir reinschauen. Es lohnt sich wirklich da durchzuhören bei mir und nicht einfach nur, okay, ihr könnt euch da auch die Rosinen mit dem Meister rauspicken, gerne, aber es sind viele Sachen auch zu Wiederholung, auch wenn ich hier und da ein bisschen extremer politisch rede, die Grundidee, die Grundmessage kommt in diesen Podcast-Folgen versprochen an. Okay, aber was hast du jetzt für Möglichkeiten? Du hast ja, wenn du den Meister machen möchtest, 2 Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1 ist den Meister in Vollzeit. Das heißt also, in Vollzeit bist du für den Teil 1 und Teil 2 vom Elektromeister grob so 3/4 ja, ein Dreivierteljahr fast komplett raus aus deinem Job. Also wenn du wirklich 3/4 Jahr machst auf Vollzeit, Beispiel ist zum Beispiel der Lüneburg. Ja, da haben wir einen Kurs, der ist vom 2.11. hier unten, 2.11. bis 2026, bis 2.7.2027. Hier muss man sich allerdings auf eine Warteliste eintragen. Es gibt dann aber auch noch andere, ja, das ist jetzt zum Beispiel, ja doch, ich habe einen anderen Kurs hier, 8.11.2027 bis 7.7.27, auch da Warteliste. Zu dem Punkt habe ich auch schon mal was erklärt gehabt, dass je nachdem, wo man den Meister machen möchte, also ich habe auch schon von vielen Leuten, Zuhörern, die haben mir das in den Kommentaren geschrieben und das finde ich sehr, sehr toll. Das weiß ich sehr zu schätzen an dieser Elektro-Community. Beispielsweise aus Leipzig oder Dresden oder Chemnitz, die schreiben, oh, bei uns sind noch Plätze sind noch frei. das Verhütungsmethode Nummer 1, Sächseln. Nein, auf jeden Fall haben die das in die Kommentare reingeschrieben, dass da zum Beispiel Plätze noch frei sind. Jetzt hier Lüneburg, ihr seht, oder habt es gehört, bis 2028 die Vollzeitkurse ausgebucht. Also seid da auf einer Warteliste. Da muss man halt wirklich hoffen, dass irgendeiner sagt, ich spring ab. Und dass ihr dann der Nächste seid, der in der Liste nachrückt. Glück haben muss man dann. Wie gesagt, Vollzeit für die Teil 1 und Teil 2, Dreivierteljahr komplett raus aus dem Job. Das heißt also null Income. Muss man dran denken, weil du bist ja bei Vollzeit wirklich Montag bis Freitag dann da. Klar, könntest du noch sagen, okay, ich mache irgendwie Minijob oder so, aber pff, ja, dann machst du wirklich hartes Brot. Also wenn du dann noch irgendwo nebenbei jobben gehst und anstatt die Zeit zum Lernen zu nutzen, aber wir kommen gleich zu wegen der Kostengeschichte. Und in Berlin, ja, da habe ich für dich auch noch was rausgesucht. Da läuft zum Beispiel ein Vollzeitkurs Teil 1 und Teil 2 zum Beispiel vom 31.08. bis, was haben wir da? 31.08.2026 bis 2.05.2027 mit 1400 Stunden, also ebenfalls unter einem Jahr. Aber auch hier, die Prüfung wird garantiert durchgeführt, ist zumindest auf der Liste hier und du bist aber auch hier auf einer Warteliste. Freie Plätze gibt es zum Beispiel in Berlin für Teilzeitkurse und auch der nächste Vollzeitkurs, kann man gleich hier mal erwähnen, zum Standpunkt jetzt, 1.2.2027 bis 4.11.2027. Da sind noch Plätze frei in Berlin, wer Bock hat, ins linksgrüne, woke Berlin zu gehen. Okay, inhaltlich bekommst du in dieser Zeit aber auch die volle Elektrodröhnung, heißt Mess- und Regelungstechnik, Projektierung und Fachkalkulation, Steuerungstechnik, Energie- und Gebäudetechnik. Du bekommst Kommunikations- und Sicherheitstechnik, heißt also so Telekommunikationsanlagen. Dazu die Grundlagen der Elektrotechnik, die gehen sie nochmal ganz, ganz schnell durch mit dir. Wenn du es in der Ausbildung nicht gecheckt hast, hier hast du nochmal eine kleine Auffrischung oder du nutzt meinen Kanal, dann kannst du das jetzt in Ruhe machen. Vorschriften und Normen wie VDE, ja, kommt natürlich dran und da gibt es einige, die freuen sich drauf, andere sagen, oh, ist voll trocken, aber per se, ich finde es schon interessant. Dann gibt es sowas wie Netzwerktechnik, Automatisierung und natürlich auch Betriebsführung. Das gehört natürlich auch zum Meister in der Vollzeit dazu, beziehungsweise das ist das, was dich da in diesen 1400 Stunden so erwartet. Die zweite Möglichkeit wäre dann Quelle Nummer 8, Meistervorbereitung in Teilzeit. Heißt, du arbeitest hier weiter in deinem Betrieb und machst die Meistervorbereitung am Abend und am Wochenende. Und das geht dann eher über 1,5 bis 2 Jahre. Das ist wie trainieren neben einem Vollzeitjob. Weniger Schlaf, weniger Netflix, viel mehr Disziplin. Und ich kann euch sagen, das ist nicht ohne. Wenn du nach der Arbeit noch von 5 Uhr bis um 9 Uhr und dann fährst du erst nach Hause und dann nächsten Tag arbeiten, wenn du das zweimal die Woche machst, das sind harte Abende. Am Anfang bist du vielleicht noch motiviert, aber irgendwann geht's so, ah, ich würde jetzt schon gerne auf der Couch liegen, ah, ich würde jetzt schon gerne mal was anderes machen. Wenn du die Sommermonate, ja, nach Feierabend mal einen Rasen mähen, ja, sich mal um die Bude kümmern, hoffentlich geht deine Bude nicht kaputt, hoffentlich hat das Auto nichts. Hoffentlich hast du ja Familie, eine Partnerin, die da mitzieht, komme ich auch noch zu, ja, wo du Unterstützung bekommen solltest. Das sind alles so Faktoren, die musst du bei der Teilzeit mit einrechnen. Man muss es so konsternieren. Jeder, der den Teilzeitmeister gemacht hat, mein Respekt, auch in Vollzeit. Alle haben meinen Respekt. Und auch die, wo sagen, ich bleibe Geselle, ey, alles cool, da sage ich gar nichts gegen. Ja. Aber wie gesagt, ich möchte dir hier mal wirklich aufzeigen, was es da so mit sich bringt. Ja. Und jetzt mal kurz zu den Inhalten, weil da geht es ja auch nochmal drum, okay, ich habe 4 Teile, die dich dann in der Vollzeit, aber auch in der Teilzeit da erwarten, weil der Meister besteht nun mal aus diesen 4 Teilen und da ist Teil 1 einmal die Praxis, also dein Meisterprojekt, planen, bauen, messen, dokumentieren, im Prinzip Rede und Antwort auch am Ende stehen, Fachgespräch, da sind gestandene Meister, die fragen euch, die quetschen euch aus, weil die überlegen ja auch, kann ich diesen noch Gesellen, angehenden Meister, kann ich den auf die Menschheit loslassen? Es ist jetzt nicht mehr wie in der Gesellenprüfung, wo man sagt, okay, also ich weiß, nehmen wir mal ein Beispiel von den Anlagenmechanikern, also Heizungsbauer SHK. Da hat man den einen oder anderen, da weiß man vom Betrieb her, der wird nicht als Anlagenmechaniker arbeiten, der ist eher so im Büro Bestellungen aufnehmen, die Teile kennen, vielleicht auch mal hier und da mal einen Tipp dem Heizungsbauer am Telefon geben, aber nicht vorne an der Front. Da sagt man schon mal, okay, ich drücke ein Auge zu, der Betrieb wird schon wissen. Ja, die können den gebrauchen, der Betrieb hat mit mir gesprochen, alles cool. Auch wenn das mehr so Richtung Vitamin B geht. Aber beim Elektroniker und gerade beim Meister, du bist dann in der vollsten Verantwortung. Und wenn dann da steht, wo hat der denn den Meister gemacht? Wenn in Frankfurt-Niederrad irgendwo ein Wohnblock abbrennt, ja, oder wenn du in, keine Ahnung, Koblenz mal wieder ein ganzes Viertel lahmgelegt hast, oder aber Kundenhaus, ja, irgendwie in Brand gesetzt hast, weil irgendwie ein Messwert nicht gestimmt hat. Dein Geselle hat es gemessen, du hast es unterschrieben. Du hast aber nicht überlegt, ey, ich habe ja eigentlich die Verantwortung. Menschenleben, also nicht nur, dass dir was kaputt gegangen ist, wenn ein Gerät kaputt geht, so what, ersetzt du. Aber wenn da Menschenleben hinten dran hängen, Leute, ihr könnt in der Politik Mist bauen, Maler können Mist bauen, die können drüber malen. Selbst ein Schreiner, boah, ja, hat er sich verschnitten, okay, ja, war ein teures Holz, okay. Aber ey, ein Elektroniker, der kann nicht so viel Mist bauen, der kann nicht sagen, ich mal da mal drüber, ich mach da ein bisschen Isoband drum. Und so müssen auch die Prüfer mit euch hier und da umgehen. Natürlich muss ich auch an der Stelle erwähnen, ich habe das ja auch oft erwähnt, oder gehört von Leuten bei YouTube, die haben dann bei mir kommentiert, die haben dann drunter geschrieben, dass diese Fachgespräche eine sehr persönliche Sache sind. Das heißt also, wenn Nasenfaktor, wenn ich dem Prüfer nicht gefalle, dann lässt er mich durchfallen. Und das ist schon eine miese Sache. Das sollte, also da bin ich komplett dagegen. Selbst wenn der Schüler oder der angehende Meister mir während des Kurses auf den Sack gegangen ist. Vielleicht war er irgendwie überheblich. Aber wenn er abliefert, alles cool. Hey, der wird seine Rechnung wann anders bekommen. Der muss sie jetzt nicht von mir bekommen. Vielleicht habe ich dem schwierigere Fragen gestellt, aber im Endeffekt sage ich, ich habe da schon 2, 3 Fragen gestellt. Ich wollte, dass du die nicht weißt, damit du jetzt gerade mal unsicher bist. Trotzdem, du hast es ja drauf. So bin ich eher. Ich weiß nicht, wie andere, ich kann nicht für alle Prüfer reden. Ja. Also, wie gesagt, Teil 1 die Praxis, Teil 2 ist dann Theorie, also Elektrotechnik, Sicherheit, Normen, Auftragsabwicklung, Modell der vollständigen Handlung, also Geschichten. Wie gesagt, ich habe dir das in Quelle 9 einmal reingepackt, da kannst du dir die Teile nochmal genauer angucken. Ist jetzt hier von der ETZ Stuttgart. Das deckt sich irgendwo. Also nett, dass du sagst, okay, ich komme sowieso zum Ende hin, die Tipps von mir noch, worauf du dann achten sollst, wenn du dich da aktiv für entscheidest. Dann haben wir den Teil 3, das ist Betriebswirtschaft und Recht, also Geld, Kalkulation, Verträge. Und das ist der Teil, der entscheidend ist, ob du in Zukunft vom Kunden lebst oder von Mahnverfahren. Heißt also wirklich hier genauestens drauf. Ist es Buchführung, ist es ätzend, ist es teilweise langweilig. Für einen oder anderen ist es interessant. Viele stellen sich dann doch da die kostengünstige Hilfe ein und sagen sich, okay, ich brauche hier eine Bürofrau. Und ich weiß, aus allen Meisterbüros war es immer so, die Frau haben sie sich warm gehalten. Also die war extremst wichtig. Die waren froh, dass sie die Frau hatten in ihrem Büro. Deswegen, ja, no shame oder no front an die Frauen, die da im Büro arbeiten. Das ist, die nehmen viel Arbeit ab, wo man sich selber denkt, ach, wenn ich das jetzt noch machen müsste, jupp, alles klar, hätte ich keinen Bock drauf. Okay, dann kommen wir zum letzten Teil, Teil 4. Und das ist die Ausbildereignung. Und offiziell heißt es Berufs- und Arbeitspädagogik. Sprich, hier lernst du, wie du Azubis ordentlich ausbildest und nicht nur als Laufburschen benutzt. Also der, der die Tasche hinterher trägt. Ne? Bei dieser Berufs- und Arbeitspädagogik mit diesem Ausbilderschein, ihr macht den. Und meiner Meinung nach, ich finde es eine Riesensauerei, wenn dann Vater Staat sagt, du wirst bestraft, wenn du nicht ausbildest. Ich verstehe den Punkt, ich verstehe die Seite, dass gesagt wird, hey, du kannst ausbilden, bilde doch aus, wir brauchen die Fachkräfte. Auf der anderen Seite, du bist ja auch als Meister dafür verantwortlich, dass der Jung was lernt oder das Mädchen. Und du kannst ihm ja im Erstgespräch auch nur so vor den Kopf gucken. Du kannst vielleicht einen Einstellungstest machen, dann musst du den aber auch wieder konzipieren, du musst den auswerten, die Zeit musst du dir nehmen. Dann, wenn der diejenige da ist und die hat unterschrieben nach der Probezeit, dann hast du sie auch an Hacken. Ich habe schon von Ausbildungsbetrieben gehört, die haben ja schön lange krank gemacht, kommen ein paar Tage wieder, machen wieder krank. Zu viele Kranktage nicht für die Prüfung zugelassen. Du musst sie bei der Handwerkskammer oder bei der Kammer IHK, musst du sie anmelden zur Prüfung. Jetzt hat sie so viele Fehltage, du bezahlst die aber. Ausbildungsgehalt, Auszubildende kosten dich im Endeffekt ja nur Geld. Du möchtest natürlich so schnell wie möglich einen Arbeiter haben, wenn der oder diejenige gut ist, hast du schnell was davon, günstigen Arbeiter. Auf der anderen Seite, boah, auch heute gute Leute zu finden, ja. Es ist ja nicht jeder so, dass er mit dem Abitur sagt, aha, weiß ich, mache jetzt eine Ausbildung. Nee, wollen ja alle studieren. Ja, am besten noch Philosophie und dann werden sie zu Linken. Nein, die Sache ist doch folgende. Ich würde die Betriebe doch nicht schädigen. Dann macht es ja noch weniger, machen dann sich selbstständig. Ich meine, du bist selbst unständig als Meister. Und dann das, puh. Meiner Meinung nach. Aber gut, wie gesagt, das ist das mit dieser Arbeitspädagogik-Ausbilderschein. Also alles zusammen ist kein Spaziergang. Das ist eher wie Trainingslager. Es ist machbar, wenn du bereit bist, andere Dinge in der Zeit, wo du den Meister in Teilzeit machst, runterzufahren. Sprich Hobbys, gegebenenfalls auch Zeit mit Familie und Freunden. Ja? Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Ja, weil das wollte ja der Julian auch noch wissen. Kollege, was kostet denn der ganze Spaß? Und da habe ich für dich die Quelle 10. Und da steht nämlich ihre Investition für die Meisterschule Elektrotechnik Handwerk. Und in dieser Rechnung, was ihr euch da aufgerufen habt, ich habe durch diese Quelle extra raufgerufen, da kommt ihr sogar mit Plus am Ende raus. Wenn ihr es richtig anstellt, da ist am Ende ein Plus von 176 Euro. Und das wäre schon cool. Also du machst einen Meister, musst dich nicht mal verpflichten und würdest mit 176 Euro würdest du rauskommen nach dieser Bilderbuchrechnung. Wir gehen mal durch. Also auf dem Papier reden wir bei vielen Meisterschulen von einem Betrag im Bereich eines, ich sag mal, einen gebrauchten Kleinwagen. Ja, also grob 10.000 bis 15.000 Euro für alle vier eben genannten Teile zusammen mit Lehrgang und Prüfungsgebühren. Das klingt für viele auch erstmal brutal. Also 10.000 bis 15.000 Euro hast du die gerade so mal eben gerade safe, so ach, schüttelst du aus der Hand, habe ich mir mal zusammengespart, ja. Da darf dir nicht das Haus, Auto, du darfst nicht kaputt gehen, ja. Dann hast du die 10.000 Euro mal. Es ist viele Finanzinfluencer sagen ja was von Notgroschen, ja, diese, was du auf dem Tagesgeld haben solltest, ja, so mal mindestens mal 10.000 Euro. Willst du deinen Notgroschen und wenn dann was passiert, hast du nicht mehr, ne? Deswegen überlegst dir. Also, 10.000 bis 15.000 klingt erstmal brutal, aber das ist nicht das, was du am Ende wirklich komplett selbst zahlst bzw. zahlen musst. Die 10.000 bis 15.000 Euro, das ist im Prinzip der Listenpreis, wie beim Auto. Aber den zahlst du nicht komplett selbst, weil der Staat, ja, hier kommt der Vater Staat dir mal entgegen, und über das sogenannte Aufstiegs-BAföG, darfst du dir gerne merken, komme ich aber gleich noch zu, und dein Bundesland über, also je nachdem, wo du dich gerade befindest, bietet sowas wie den Meisterbonus oder die sogenannte Aufstiegsprämie, bieten die an und damit übernehmen die einen großen Teil vom Preis, ja. Dazu aber gleich mehr. Also, du hast nämlich drei größere Kostenblöcke. Der erste sind die Kursgebühren und die Prüfungsgebühren. In dem Beispiel, was ich hier aufgerufen habe, ist die Kursgebühr 10.335 Euro, ist bei Würzburg, und die Prüfungsgebühren bei 960. Bist du bei Gesamtkosten von 11.295 Euro, Kursgebühr, Prüfungsgebühr. Dann kommen die Nebenkosten, Bücher, VDE, Laptop, Fahrtkosten, manchmal Material fürs Meisterstück, ja. Kommst du auch nochmal ein bisschen was, Killepits, sage ich jetzt mal, ja, so ein paar Hunderter. Keine 500, aber so ein bisschen was. Und das dritte ist aber, der dritte Kostenblock, neben die Verpflegung, Kosten, Fahrtkosten und so weiter, dein Auto muss halten, vielleicht auch mal ein paar neue Reifen, je nachdem, wie weit du fährst, Unterhalt, also je nachdem, vielleicht musst du auch eine Bude da beziehen, wie gesagt, neben den Kursgebühren, Prüfungsgebühren. Der andere Punkt, den du nicht vergessen darfst, zumindest bei der Vollzeit, ist der Verdienstausfall. Wenn du es Vollzeit machst. Das heißt also, da verdienst du nichts und dieses Geld, dieses Dreivierteljahr, das musst du natürlich auch abrechnen. Deswegen machen es ja viele in Teilzeit, weil sie eben nicht drauf verzichten können. Weil der eine meint, ich muss alles gleichzeitig machen. Ich muss einen Meister in Teilzeit machen, ich muss heiraten, ich muss ein Kind machen und ich muss noch Haus bauen. Geil, hundertprozentig, geil. Ich mache jetzt alles, weil ich jetzt jung bin. Kannst du machen, ich will niemanden dagegen was sagen, aber dann sollt ihr auch nicht rumheulen. Wenn ihr euch dafür entscheidet und dann wirklich mit Tränensäcken in die Meisterschule kommt, dann selber schuld, wenn ihr euch Sprüche anhören müsst. Nur mal so. Aber Respekt, wer es dann durchzieht. Mein Papa hat damals auch Haus gebaut, Kind bekommen und hat dreischicht gearbeitet, hat das Haus selber gebaut, also hat nach der Arbeit noch, geht alles mit der gewissen Disziplin, natürlich. Viele übernehmen sich aber auch in der heutigen Zeit. Meiner Meinung nach, ich würde eins nach dem anderen machen. Wenn du mit dem Kind, dann muss das mit der Partnerin aber sowas von gut klappen. Ja, da gibt es nicht mit, ich bin die Karrierefrau, ja, ich will auch wieder arbeiten gehen, dann kannst du es vergessen. Dann ist dein Zuhause scheiße, dann wirklich, dann hast du kein Home, weil die Frau macht das zu Hause zu einem Zuhause, sondern dann ist Müll, ist es. Das muss einfach eine gute Kommunikation sein. Klar, wenn sie arbeiten geht, um die Bude zu unterhalten, Miete und so weiter, aber ich komme gleich dazu, dass es gar nicht so weit kommen muss. Aber nochmal, das ist so mit dem Preis, als würdest du im Gym nur auf den Preis der Mitgliedschaft gucken. Mit diesen Kursgebühren, Prüfungsgebühren, Kosten für und so weiter. Aber was du nicht beachtest, wenn du jetzt nur die Mitgliedschaft in einem Gym berechnest, ist ja, dass du dafür auch Fett verlierst. Im besten Fall, wenn du es regelmäßig machst, hier gehen wir davon aus, du gleichzeitig Muskeln aufbaust und stärker wirst, für die Zukunft auch. Ja, du kriegst ja was mit und gleichzeitig, ja, in der Zeit, wo du eben im Gym bist, ja, kannst du keine Dummheiten machen, wie Doomscrollen auf TikTok oder Instagram oder auf Amazon irgendwelchen Blödsinn shoppen. Und ja, ich weiß, ich sag's immer wieder, wenn ich im Gym bin und ich sehe da die Kids mit ihren dicken Mickey-Mäusen da rumlaufen und meine, ich muss zum richtigen Lied pumpen und eine Übung, 10 Minuten Pause, das Gerät eine halbe Stunde blocken mit ihren hässlichen Handtüchern, wie auf Malle die Liege reservieren und dann noch ganz halt da zwischen den Pausen noch mit dem Handy am rumspielen. Nee, macht es nicht bitte, ja, also konzentriert euch dann auf die Sache, also das heißt, wenn ihr im Gym seid, kein Handy mitnehmen und wenn ihr im, also sag ich euch wirklich ganz ehrlich, dass ihr mal wirklich auch was hört, ich gehe auch im Wald und sonst wo gehe ich joggen, 10, 20 Kilometer ohne Musik, ohne alles, ja, nur mit mir, meinem Atem, meinem Gedanken und so im Gym genauso ohne Musik und beim Meister ebenso, konzentriert euch da drauf, ihr habt euch dann dafür entschieden, dass ihr das mit Fokus machen wollt, also kommen wir jetzt aber noch zur nächsten wichtigen Gretchenfrage. Welche Förderungen gibt es denn jetzt noch? Also, endlich kommt dir auch mal nämlich Vater Staat entgegen. Ja? Normalerweise macht Vater Staat seine Kinder nur kaputt, hatte mal Kontra K gesagt. Ganz, ganz guter Mann. Nein, er kommt dir entgegen, das heißt, er kassiert jetzt nicht nur, sondern er gibt dir was zurück. Nicht, dass es verhältnismäßig viel ist zu dem, was er dir schon vorher aus der Tasche gezogen hat oder deinen Eltern oder sonst wem alles, ja. Aber das wichtigste Werkzeug heißt jetzt hier Aufstiegs-BAföG. Viele sagen, Meister-BAföG habe ich für dich in Quelle 11 mal reingepackt, ja. Wie wird mit dem Aufstiegs-BAföG gefördert. Kannst du dir gerne nochmal genauer durchlesen. Ich kann dir so viel sagen, der Staat übernimmt einen großen Teil der Lehrgangs- und Prüfungsgebühren. Sprich, Lehrgangs- und Prüfungsgebühren, haben wir ja gerade gesagt, so um die 10, sagen wir mal bis 15.000 Euro, können gefördert werden. Davon bekommst du bis zu 50% als Zuschuss geschenkt. Die anderen 50% kannst du als zinsgünstiges Darlehen über die KfW jetzt mal aufnehmen. Das heißt also, ein Teil, 50% Zuschuss heißt geschenkt. Und dann musst du jetzt im Prinzip nur noch überlegen, okay, die anderen 50% kann ich mit der Zeit abstottern. Zinsgünstig. Kann sogar sein, dass es zu 0% ist. Das heißt, du hast da einen Kredit und den kannst du in einem Jahr, in zwei abstottern. Nichts mit Prozenten wie bei einem Haus mit 1,5%, wo du dann auf einmal bei einer 600.000 Euro Immobilie einen Abtrag von 2.295 Euro hast, sondern es geht hier wirklich darum, okay, du bist jetzt als Meister danach fertig und dann kannst du diese 50% locker abstottern. Du verdienst ja dann was. Klar, nicht im ersten, nicht im zweiten Monat, aber du kannst immer schön was zurücklegen, hast jetzt mal wieder ein bisschen Geld, kommt rein. Das ist doch gut. Ja? Und dann gibt es als zweites natürlich das Ausstiegs-BAföG, ja. So, und da habe ich nämlich für dich, ne, das Ausstiegs-BAföG, ehemals Meister-BAföG, ja. Wenn du nämlich die Meisterprüfung bestehst, werden dir bis zu 50% dieses eben genannten Darlehens erlassen. Das heißt, nur noch 25% zurückzahlen, ja. Wie cool ist denn das? Ja, also wirklich, hier ist es. Bei bestandener Prüfung werden 50% des Darlehens erlassen. Das heißt, du hast nur noch 25% von zurückzuzahlen. 75% sind getilgt, die hat Vater Staat übernommen, ja, weil die sagen, hey, wir brauchen den. Ja, ist schon mal richtig fett. So, also im Idealfall zahlst du nur 25%. In der Praxis heißt das oft, pass auf dem Papier steht jetzt eine fünfstellige Summe. Wir nehmen es mal zum Einfachrechnen, nehmen wir mal 12.000 Euro für alle vier Teile. Nach Zuschuss und Darlehenserlass, das heißt, du hast bestanden, bleiben davon im Idealfall nur etwa 3.000 Euro Eigenanteil. Wer kann denn den Meister für 3.000 Euro machen? Du siehst erstmal, oh, Meister kostet 10.000 Euro. Ja, hey, aber wenn du bestehst, 3.000. Ist das nicht was? Das ist doch mal ein Anreiz, ja? Und dann könntest du, also ich würde dann auf die Tränendrüse drücken, wenn ich beim Fachgespräch bin und ich merke, der Prüfer ist mir irgendwie nicht gut gesonnen, dann würde ich sagen, hey, finanzielle Ruin und so weiter, ja, die Kredithaie stehen schon vor der Tür, so, die haben schon meine Couch halb aus der Tür gezogen, so, ne, ich würde schon so machen, so, ein bisschen scherzhalber, ja. Aber du weißt, worauf du dich ja einlässt, wenn du den Meister machst, du willst dich ja voll darauf konzentrieren, ja. Aber wie gesagt, das sind 3.000 Euro von, in dem Beispiel 12.000 Euro, die du selbst trägst. So, und jetzt kommt noch was richtig Gutes dazu, nämlich in Quelle Nummer 13 habe ich für dich, und zwar, ich habe das jetzt für Hessen rausgesucht, die sogenannte Meisterprämie. Obendrauf gibt es nämlich in vielen Bundesländern noch einen sogenannten Meisterbonus oder die eben genannte Meisterprämie. Das ist Geld, das du nach der bestandenen Prüfung einfach so bekommst. Ne? Teilweise sind das ein paar tausend Euro. Hier in Quelle 13 bei Hessen sind das nämlich satte 3.500 Euro, die du da beantragen kannst. Ja? Also können ab sofort eine Meisterprämie in Höhe von 3.500 Euro beantragt werden. So, das heißt, wenn du es richtig planst, ist der Meister eben kein finanzielles Todesurteil, sondern eher eine klar kalkulierbare Investition in dich selbst. Ja, klar, kannst du sagen, ich brauche jetzt ein Auto, ich brauche jetzt die 10, 15, 20.000 Euro für das Auto. Verstehe ich voll und ganz. Aber wenn du sagst, bevor du es für Müll ausgibst, bevor du es in Konsumgüter ausgibst, das ist Investition in dich, in dein Geistesgut, ja, das ist das beste Investment, was du machen kannst. Oder du sagst, okay, du bist jetzt hier ein bisschen älter, du hast einen Sohn, der das machen möchte, investier es in den. Ich sag's dir, wirklich, mach es so. Das ist das beste Investment. Das ist Investment, was du wachsen siehst, wie eine Aktie, ja, und die wirklich nach oben schießt und nicht eben einbricht. So, Also eine klar kalkulierbare Investition, bei der nämlich aus einem Bruttopreis von den angesprochenen 10.000 bis 15.000 Euro durch Zuschuss, Darlehenserlass und Meisterbonus oft nur niedriger, vierstelliger, vielleicht sogar weniger, dreistelliger Eigenanteil übrig bleibt. Und der rechnet sich über dein Berufsleben aber sowas von sauber weg. Ja, und überleg mal, diese Zinsen, dieses Darlehen musst du ja nicht mal von heute auf morgen bezahlen. Kannst du dir ja auch Stunden. Ne? So, also, jetzt hast du die Fördermöglichkeiten. Meine Frage jetzt, oder mein vorletzter Punkt ist, wie gehst du jetzt konkret vor? Also machen wir jetzt mal wirklich einen kleinen Fahrplan, den du dir fast so 1:1 aufschreiben kannst. Weil ich finde es schon irgendwo wichtig, dass du dir das mitnimmst. Ja? Also als erstes musst du dir deine Kammer aussuchen, wo du dich befindest, wo du das gerne machen möchtest und klären, okay, wie gehst du das an, was bieten die an? Ja, also du schaust auf der Seite deiner Handwerkskammer, suchst nach Elektrotechniker Meister oder Elektrotechniker Handwerk, Meistervorbereitung. Dort steht dann sowas wie, welche Teile angeboten werden, wie lange das dauert und wie hoch auch die Kursgebühr ist. Dass du dir erstmal das Ganze runterschreibst, abkopierst in ein Dokument für dich, dass du das erstmal auf der einen Seite hast. Erstmal, okay, alles klar, du denk dran, das ist der Preis erstmal, der Listenpreis. Das ist nicht das, was du am Ende bezahlst. Denk dran. So, dann wählst du dir die Variante für dich aus. Das heißt also Voll- oder Teilzeit. Ja. Kannst du ein Jahr Vollzeitschule stemmen mit weniger Einkommen? Dafür bist du aber auch viel schneller fertig, verdienst schneller wieder Geld. Oder passt aktuell eher ein Teilzeitmodell bei dir? Also neben dem Job, dauert natürlich länger, aber der Lohn bleibt. Es ist beides okay. Hauptsache, es passt natürlich auch zu deinem Leben. Die Teilzeitvariante, klar, ne, es zieht sich wie Kaugummi plus abends nochmal dazu, Kohle bleibt. Wenn du es dir leisten kannst und so wie ich es dir gerade gerechnet habe, solltest du das eigentlich können, wenn du als Geselle nicht blöd bist und dir ein bisschen was zur Seite gelegt hast. Ja, also klar musst du ein bisschen was vorschießen, aber du machst ja jetzt die anderen Punkte ja vorab. Also du sagst, okay, ich mach's jetzt nehmen wir mal an, du machst es in Vollzeit. Ich würde es jedem in Vollzeit empfehlen. Ich habe meinen Techniker auch in Vollzeit gemacht, statt in Teilzeit, weil, Leute, ich war nicht auf die Kohle angewiesen. Ich habe Eltern gehabt, die mich unterstützt haben. Ich stotter das auch ab. Also ich bin jetzt nicht so, ich habe mir schon ausgerechnet, was die Butze gekostet hat und so weiter. Nichtsdestotrotz, ich bin so drauf. Aber wenn eure Eltern euch das finanzieren, dankt es denen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Also, jetzt hast du geguckt, okay, welche Handwerkskammer, Vollzeit oder Teilzeit. Das dritte, was du machen solltest, ist die Zulassung klären. Das heißt, du rufst bei der Handwerkskammer an oder schreibst eine Mail und schreibst bzw. sagst sowas wie, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist XY, ja, ich habe einen Gesellenbrief im Bereich Elektrotechnik, dann sagst du natürlich noch deine Fachrichtung, sagst, ich arbeite seit x Jahren in diesem Beruf und ich möchte gerne die Meisterprüfung bei Ihnen machen. So, ich möchte mich zur Meisterschule anmelden und auch bei diesen ganzen Teilen, ich sag mal so, du kannst die Teile auch gestückelt machen. Das heißt, du machst den ersten Teil, dann machst du den zweiten Teil. Ja, also es muss nicht alles kompakt in einem durchweg sein, sondern es geht auch gestückelt. Da musst du dich aber wieder bei deiner Handwerkskammer explizit erkundigen. So, und dann fragst du die natürlich noch, nachdem du die ganzen Daten von dir gegeben hast, was brauchen sie von mir? Wichtig ist jetzt an der Stelle, du sollst dir schriftlich sagen bzw. geben lassen, dass du zugelassen wirst, ja, welche Nachweise vielleicht noch nötig sind und ob es noch irgendetwas nachzureichen gibt, ja, weil so, das ist nur so Papierkram, vielleicht irgendwelche beglaubigten Dokumente, das ist ätzend, Behördengänge, das frisst Zeit, deswegen lieber frühzeitig klären. Sind Plätze frei und du bist geeignet, dann Feuer frei für Platz oder für Schritt Nummer 4, nämlich deine Förderungen jetzt planen. Jetzt kommt nämlich der Punkt mit der finanziellen Geschichte, ja. Du schaust also nach Aufstiegs-BAföG. Im Zweifel machst du einen Termin bei der Beratungsstelle der Kammer oder der Aufstiegs-BAföG-Stelle. In meiner Podcast-Folge, wo ich darüber gesprochen habe, was es für Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, wenn ihr da anruft, da sitzen in der Regel so freundliche Herren wie Damen sitzen dann da und die nehmen sich gerne die Zeit für euch. Ihr müsst natürlich auch euch entsprechend artikulieren, also wo ich da angerufen habe, ich mit meinem italienischen Charme, habe natürlich so gut wie alle Informationen bekommen. Ich war freundlich, ich hätte denen auch Pralinen geschickt für die Informationen, weil ich so drauf bin, weil ich dankbar bin. Und das haben die gemerkt und dann kommen die einem auch entgegen. Wenn ihr da hingeht, zieht euch eine vernünftige Hose an. Duscht euch vorher. Ich muss das wirklich sagen, weil ich habe Schüler, die gehen in Praktika. Da ist es nicht so ein Standard und da muss man das nochmal erwähnen. Deswegen sage ich das an der Stelle. Ja. So, und wenn ihr dann das Ganze raus habt, prüfst du vielleicht noch, ob dein Bundesland einen Meisterbonus hat, wie hoch der ist. Und wenn dann die Finanzen geklärt sind, das heißt, Schritt Nummer 1, du hast geklärt, okay, ist, was war nochmal Schritt Nummer 1? Kammer und Beruf klären. Zweites, Variante klären, Voll- oder Teilzeit. Drittens, Zulassung klären. Ist überhaupt ein Platz da frei? Wenn ja, wann und von wann bis wann? Viertens, die Förderung planen. Und jetzt kommt der fünfte Schritt und das ist kein minder weniger wichtiger Schritt, nämlich Zeit und Umfeld klären. Denn jeder noch so tolle theoretische Plan bringt dir nichts ohne Realitätscheck. Heißt also, klär das mit deiner Partnerin, deiner Familie, deinem Chef. Wie sieht dein Alltag in der Meisterzeit aus? Wann gehst du zur Schule? Wann lernst du? Was fällt weg? Und wo brauchst du eventuell auch noch Rückhalt? Das ist wie Diät und Training vor einem Wettkampf. Du kannst nicht alles gleichzeitig haben, ja, also weniger Party, weniger Handy, dafür mehr Fokus und Schlaf. Aber nur für eine begrenzte Zeit. Und wenn du vor dem Start ehrlich bist, dann hältst du es auch eher durch. Also wirklich ehrlich zu dir selbst sein. Ja? Wenn du dich schon selbst belügst, genau am Anfang, dann knickst du ja beim ersten Stress direkt ein. Ja? Und glaub mir, es gibt da auch genügend, die in der Teilzeit dann sagen, hasta luego, ich pack's dann doch nicht. Aber wenn du das alles geklärt hast und am Ende entweder in Voll- oder in Teilzeit das Ganze gepackt hast, dann stellt sich am Ende nur noch die Frage, was bringt dir der Meister? Also du fragst dich natürlich vorher schon, lohnt sich das Ganze? Und ich kann dir nur sagen, wie ich es wirklich sehe, ein guter Geselle, der ist Gold wert. Aber mit Meistertitel, das muss man so ehrlich konsternieren, hast du logischerweise höhere Chancen auf mehr Gehalt, ja, mehr Hebel in Verhandlungen und natürlich auch Zugang zu Stellen als Bauleiter, Projektleiter, Betriebsleiter. Und außerdem hast du die Möglichkeit, den eigenen Betrieb auch, wenn du Bock hast, zu gründen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Denk dran, selbst und ständig. Das heißt also, du musst auch diese ganzen steuerlichen Sachen machen und Büro, Papierkram. Teilweise sitzt du stundenlang noch im Büro. Ich kenne viele Meister, die sagen, ey, ich arbeite auf einmal 6 Tage und den 7. Tag, da mache ich den Papierkram. Hast du da Bock drauf? Willst du das machen? Da gibt es eben nicht dieses, okay, ich mache heute mal, gut, wenn du zumachst, ist Geldhahn zu. Ne? So ist es auch. Ne? Als Geselle, der Lohn kommt, aber wenn du krank machst, als Meister, krank machen, So. Aber willst du die Verantwortung übernehmen? Ja, du wirst dann nämlich vom ausführenden Handwerker zum verantwortlichen Entscheider. Und der Unterschied ist zwischen dem, der die Hanteln aufräumt und der den Trainingsplan im Prinzip schreibt. Ja. Beide sind wichtig, keine Frage. Aber nur einer bestimmt am Ende, wo die Reise hingeht. Und nochmal anders gesprochen, wir leben ja in einem Land, in dem immer mehr Leute Verantwortung eher, ich sag mal, abgeben wollen. An Staat, an Systeme, an irgendwelche Gremien. Die da oben regeln das schon. Der Meister ist das genaue Gegenteil. Wenn du den Meister machst, du sagst, du willst es machen, du bist es. Damit signalisierst du, ich nehme Wissen ernst, ich nehme Sicherheit ernst, ich nehme Verantwortung ernst. Und ich bin auch bereit dazu, den Kopf hinzuhalten, wenn es mal brennt. Und genau das wird heutzutage mehr gebraucht als alles andere und sollte logischerweise natürlich auch honoriert werden zwischen Daumen und Zeigefinger. Und wenn du aus dieser Folge jetzt genau 3 Dinge mitnimmst, dann bitte genau diese. Erstens, der Meister ist kein Zwang, sondern eher ein Werkzeug. Ein starker Geselle ist, wie gesagt, Gold wert. Aber mit Meistertitel hast du nun mal mehr Hebel in der Hand. Mehr Verantwortung natürlich, mehr Entscheidungsmacht, klar. Mehr Verhandlungsspielraum und auch bessere Chancen natürlich auf mehr Gehalt. Das ist das Erste. Das Zweite, was du dir mitnehmen solltest, ist, die Zahlen auf dem Papier sehen erstmal brutal aus, aber mit Aufstiegs-BAföG, Darlehenserlass und auch der möglichen Meisterprämie zahlst du am Ende oft nur einen niedrigen 4-stelligen Betrag maximal, ja, wirklich selbst. Also der Listenpreis liegt vielleicht bei 10.000 bis 15.000, Dein Eigenanteil ist im Idealfall eher bei so rund 3.000 oder sogar weniger. Ja? Der Rest, wie gesagt, das kommt über Förderung und Bonus. Mach dich da schlau vorab. Also wer nicht fragt, der bleibt dumm. Ja? Der Unterschied, das ist das Dritte, was du dir mitnehmen solltest, der Unterschied ist nicht Talent, weil du Angst hast, vielleicht einen Meister zu machen, sondern Entscheidung. Du brauchst keinen perfekten Zeitpunkt, sondern einen klaren Plan. Check die Kammer, wähl den Kurs, Voll- oder Teilzeit, Zulassung klären, Förderung sichern, Umfeld einbinden und dann durchziehen wie einen Trainingsplan. So, und das sollte es auch gewesen sein. Ne? Falls du noch eine Frage hast, welche sich für eine Podcast-Folge eignet oder dich für mehr technische Hintergründe aus der Welt der Elektrotechnik oder dem Meister interessierst oder dir ein Thema besonders spannend vorkommt, lass es mich gerne wissen über das Kontaktformular meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de. Das Formular schickst du ab. Innerhalb der nächsten 7 Tage kriegst du mit 100%iger Wahrscheinlichkeit von mir eine Antwort. Und dann bleibt mir nämlich nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Und das heutige Zitat, ich habe es ja versprochen, kommt aus der Bibel, denn Jesus sagte schon im Lukas-Evangelium, wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den großen. Mach's gut, bleib gesund, dein Giancarlo, the teacher.
Bag huge savings on your painting projects at Menards. From your kitchen and bath to doors and trim, and even your ceilings. Dutch Boy has the perfect choice for your painting projects. Dutch Boy's DuraFighter is a tough paint and primer that provides great scrub resistance and durability. DuraFighter interior paint starts at $27.75 a gallon. Get an additional 15% savings on all Dutch Boy paints when you put it in the bag. See store for complete details. Save big.